Ich habe heute gar keinen Bock, weil ich bei dem Thema nicht weiß, was ich sagen soll.
Mal, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen die Aufgaben hin und her schieben, ja? Ich stelle die Fragen, du musst die antworten.
Da fängt es halt ja schon an, ne? Die Frage ist ja, was ist eigentlich ein Tool? Hinter LinkedIn kommt, also wenn man sich jetzt Performance-Marketing, sagen wir mal so, als Spielfeld vorstellt, wie bei Monopoly oder Mensch, ärgere dich nicht und jeder Schritt weiter ist quasi ein Schritt tiefer in die Materie rein, dann wäre der erste Schritt ja die Plattformen kennenzulernen. Danach dann den Schritt zu gehen, zu sagen, ich lerne jetzt etwas darüber, was nach der Lead-Generierung kommt. Also
jetzt wissen wir alle, so richtig erfolgreich sind wir bei Monopoly nur, wenn wir Hotels bauen können.
Dieses White Paper hier bringt uns sehr viel mehr Pipeline als dieses und ich muss am Ende keine Marketingprozesse mehr auf Grundlage von Bauchgefühl treffen, sondern ich kann das also bis ins Letzte runter reporten und da ist HubSpot an seiner Grenze, also das schafft HubSpot.
Ich hab's mir halt im Radio, muss man immer lächeln. Wenn man lächelt, dann kommt man sympathischer rüber.
Dann mach du mal.
Das ist die dritte Folge von unserem Podcast. Vielen Dank, dass ihr schon zweimal dazugehört habt. Wir haben uns auch etwas schwer getan mit dem Thema für heute, weil wir sehr viele Themen hatten, viel Feedback bekommen haben. Aber wir haben uns entschieden, wir möchten heute gerne über Tools reden. Hallo Maren.
Hallo.
Ich weiß, du hast jeden Tag mit dem Thema Tools zu tun in deinem Alltag. Ich auch. Ich werde, glaube ich, zu wenigen Dingen mehr gefragt als zum Tool-Setting und was macht man und welche Lösungen setzt man ein. Mich würde brennend interessieren, wie ihr das bei den Nerds macht, wie du das persönlich machst, welche Dinge setzt du ein, was ist dir wichtig? Und deswegen habe ich mir 5 Fragen überlegt, die ich dir gerne stellen möchte.
Hast du dir ganz spontan überlegt?
Habe ich mir hier aufgeschrieben. Mhm. Und die würde ich gerne mit dir mal durchgehen.
Frank hat sich gar keine Fragen überlegt im Vorhinein. Denkt er sich jetzt aus?
Ich habe die hier alle aufgeschrieben. Ihr könnt es sehen. Hier ist der Zettel. Mhm. Da stehen sie alle drauf. Und die erste Frage an dich ist, Mann, was ist dein Lieblingstool, was du in deinen Kampagnen, in deiner Arbeit einsetzt?
Da fängt es halt ja schon an, ne? Die Frage ist ja, was ist eigentlich ein Tool?
Fragen mit Gegenfragen zu beantworten steht nicht auf meinem Zettel. Letztendlich alles, was uns dabei hilft, unsere Arbeit zu erledigen, denke ich. Also das bedeutet, meistens denkt man an CRM-Systeme, Marketing-Systeme, Sales-Systeme, wir evaluieren ständig irgendwas. Aber ich denke, es fängt an bei Teams, Slack und Zoom und hört wahrscheinlich irgendwo bei Salesforce auf.
Ist ein Tool dann unbedingt per Definition etwas, was eine Software ist? Oder ist ein Tool eventuell auch etwas, was zum Beispiel, also wenn ich jetzt sagen würde, welches Tool ich am häufigsten nutze, dann ist es keine Software, sondern dann ist es eine Excel-Liste.
Mhm. Excel ist auch ein Tool auf jeden Fall.
Excel ist auch ein Tool, ja. Wenn ich jetzt sagen müsste, welches Tool nutze ich am häufigsten, dann ist das, also sicherlich keine Software-Antwort, sondern wahrscheinlich ist es dann ein von mir erstelltes Spreadsheet.
Jetzt weiß ich aber aus Dingen, die du erzählst, dass du auch sehr viel mit verschiedenen Tools jeden Tag zu tun hast. Eure Kampagnen leben in irgendwelchen Systemen, in Software-Systemen. Dort werden sie abgebildet, dort werden sie ausgewertet. Was setzt du dort am meisten ein, um das zu tun? Ist es Excel oder ist es Excel, weil die verschiedenen anderen Lösungen nicht miteinander wollen oder weil es zu umständlich ist? Was ist es genau?
Wahrscheinlich, also wenn es jetzt nach der reinen Anzahl an Zugriffen und der reinen Zeit, die ich damit verbringe, geht, dann ist es weiterhin ein Spreadsheet, was ich sicherlich am häufigsten nutze und was mir auch am meisten hilft. Ja. Tatsächlich ist es wahrscheinlich das Tool, was ich für Kampagnen aktuell am stärksten nutze.
Ich habe, okay,
Antwort auf die erste. Du hast mich noch gar nicht gefragt, was das Spreadsheet macht.
Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen die Aufgaben hin und her schieben. Ja? Ich stelle die Fragen, du musst die antworten. Wir merken gerade alle, dass wir versuchen, das schon irgendwie umzudrehen, dass die Hoheit über das Thema versucht wird, hier einseitig an sich gerissen zu werden. Das lässt der Moderator ja gerade nicht zu. Deswegen kommt jetzt meine zweite Frage. Ich bin letztens von einer Agentur angesprochen worden, die gerne unsere LinkedIn-Kampagnen übernehmen wollten. Die haben gesagt, die können das alles besser. Und die bräuchten dafür nur mal eben einen Zugriff auf unsere Werbekonten. Oft geht es beim Thema Tools ja auch um Daten und welche man braucht, um letztendlich eine gute Arbeit machen zu können. Was brauchst du, um dir einen relativ schnellen Überblick über die Marketinglandschaft eines Unternehmens zu machen? Welche Daten brauchst du? Welche Zugriffe würdest du brauchen, um eine Strategie festlegen zu können?
Du meinst, damit ich mal so ein Audit machen kann?
Wenn du das so nennst. Ich weiß nicht, was du unter einem Audit verstehst.
Ja, was brauche ich? Ich kann mir relativ schnell ein gutes Bild machen, wahrscheinlich über die Marketinglandschaft eines Unternehmens, indem ich mir angucke, was macht sie denn jetzt gerade. Ich kann mir das bei LinkedIn ja sehr transparent angucken. Ich würde LinkedIn jetzt nicht als Tool bezeichnen, aber bei LinkedIn kann ich mir ja schon anschauen, welche Anzeigen schaltet ein Unternehmen gerade. Darüber kann ich mir dann mein eigenes Bild machen, vordergründig. Also erstmal ohne Zahlen zu sehen, aber ich kann mir trotzdem schon anschauen, welche Formate nutzen sie, welche Sprache sprechen sie, in welchen Märkten sind sie draußen, wie verhalten sie sich im Vergleich zum Wettbewerb. Da kann ich ja schon ein ganz bisschen beurteilen, ist das jetzt schon gut, weil vielfältig und ausgeklügelt, oder sieht mir das eher aus nach, wir probieren mal ein bisschen aus. So, das kann ich mir bei Facebook ja genauso anschauen, in der Facebook Ads Library, da kann ich mir die Anzeigen ja genauso angucken wie bei LinkedIn auch. Bei Facebook sogar noch ein bisschen einfacher, weil ich da sogar nicht nur nach dem Unternehmen, sondern auch am Ende nach einem Stichwort suchen kann. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel für das Unternehmen SoSafe Cyber Security Awareness mir angucken wollen würde, wie gut steht ihr im Vergleich da, könnte ich bei Facebook das Stichwort zum Beispiel Cyber Security eingeben und dann würden mir andere Anzeigen zu diesem Thema angezeigt werden und ich könnte da einen sehr schönen Vergleich ziehen. Das kann ich so einfach bei LinkedIn nicht, da muss ich mir dann die Konkurrenten schon aufrufen, aber da kann ich mir dann auch angucken, was macht ihr denn so? Und genau das ist, was ich mir vordergründig angucken kann, ohne dass ich Zugriffe brauche. Das heißt, wenn ich eine Agentur bin und einem Unternehmen sagen möchte, wir können das besser als eure Agentur, dann würde ich wahrscheinlich hingehen und würde sagen, und das machen wir ja ab und an auch so in einem Audit, wie wir es nennen, dann gucken wir uns das mal an und finden dann relativ schnell von außen sicherlich auch Kommunikationsanlässe, um sagen zu können, das würden wir jetzt aber wirklich anders machen. Genau, also dafür brauche ich nicht unbedingt die LinkedIn-Zugänge, so als kleiner Tipp am Rande. Was ich mir dann wahrscheinlich angucken würde, wenn ich ins Gespräch gekommen wäre, dann würde ich mir angucken, wie, in welcher Form werden Kampagnen auf LinkedIn zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal auf LinkedIn für den B2B-Bereich, denn genutzt, also als welches Instrument werden sie benutzt? Werden sie benutzt, um Branding-Kampagnen zu schalten, damit das Unternehmen in verschiedenen Märkten bekannter wird? Werden sie benutzt, um Leads einzusammeln? Werden sie benutzt, um Nutzer auf eine Website zu schicken? Da würde ich mir wahrscheinlich das Setting angucken und schauen, wie effizient wird das genutzt, also wie viel Geld wird ausgegeben. Und ich kann ja aus Erfahrung relativ gut bewerten, ist das zu viel Geld, ist das zu wenig Geld, ist das in die richtigen Ziele gesteckt? Genau, das wäre der zweite Schritt. Also zuerst würde ich mir angucken, vordergründig, so wie wenn ich in einem Laden vor dem Schaufenster stehe, ich würde mir angucken, wie sieht es denn aus? Und meistens kann man ja aufgrund vom Schaufenster ganz gut beurteilen, so wie sieht es denn drin aus? Und dann gehe ich rein, gucke mir an, wie effizient ist das denn, was hier läuft? Welche Produkte gehen über die Ladentheke und wie viel kosten die? Und als nächstes würde ich dann wahrscheinlich fragen, kann ich vielleicht bei euch mal reingucken ins CRM, damit ich mal schauen kann, wie effizient sind denn die Kampagnen, weil das kann ich ja dann als nächstes nicht mehr anhand von Kampagnenmetriken beurteilen, also daran, wie teuer ein Klick ist oder wie teuer ein Lead ist, sondern dann möchte ich ja sehen, wie entwickeln sich die Leads und das sehe ich dann im CRM. Das heißt, wenn ich beispielsweise dann, wenn ich jetzt in dem Vergleich bleibe von einem Geschäft, dann wäre das, ich gucke ins Kassenbuch.
Das war jetzt eine relativ lange Antwort auf eine kurze Frage und man merkt, das ist ein Thema, was dir doch irgendwie relativ nahe ist. Obwohl du sozusagen am Anfang nicht so richtig reingefunden hast, konntest du doch jetzt sehr, sehr viel dazu sagen. Und ich habe jetzt mal so Keywords aufgenommen. Da sind verschiedene Werbeplattformen, wo du reingucken würdest. Das sind verschiedene Datensets, die du dir anschauen würdest, die du wahrscheinlich nochmal aggregieren würdest. Du würdest in verschiedene andere Tools. CRM ist gerade gefallen. Da werden wir sicherlich später noch ein bisschen mehr drüber reden. Vielleicht die dritte Frage ist vielleicht auch interessant, nicht nur für mich, sondern vielleicht auch so für den einen oder anderen. Du hast schon sehr viele Kampagnen in verschiedenen unterschiedlichen Settings gemacht. Was war so der größte Fail, den du gesehen hast, wo du sagen musst, da hat das Thema Tools oder auch Datenintegration, was oft mit Tools zu tun hat, überhaupt nicht funktioniert?
Der größte Fail, den ich wahrscheinlich immer noch sehe, ist, wenn man anfängt, Geld auszugeben, ich bleibe jetzt weiterhin auf LinkedIn, wenn man Geld ausgibt auf einer Plattform, aber nicht festlegt, auf welcher Grundlage die Höhe des Marketingbudgets berechnet wird. Also der größte Fail, den ich beobachte, ist, dass man nicht auf Grundlage von allen Daten, die man sich ziehen könnte, festlegt, so viel Geld geben wir auf einer bestimmten Plattform aus, sondern das aus einem reinen Bauchgefühl machen würde.
Hast du ein konkretes Beispiel, wo dir das passiert ist?
Sicherlich habe ich...
Ohne jetzt Namen zu nennen, wir dürfen ja leider nicht so viele Namen nennen.
Ich glaube, das ist fast, also ein konkretes Beispiel, also das ist ja fast immer so. Also bevor Unternehmen auf einer bestimmten Plattform starten, fragen sie auch immer, wie viel Geld muss ich denn ausgeben, beziehungsweise wie viel kostet mich denn LinkedIn-Werbung, ist halt so die klassische Frage, ne? Wie viel kostet mich das denn auf LinkedIn?
Wie viel kostet mich das denn auf LinkedIn?
Ja, und dann ist halt die klassische Rückfrage, die ich dann stelle, aber also was kostet dich denn, also was willst du denn? Wen willst du denn eigentlich erreichen und wie viel weißt du denn eigentlich schon über diese Zielgruppe oder diese Person, die du erreichen möchtest? Also der größte Fail ist meiner Ansicht tatsächlich, dass man Dinge entscheidet und losläuft, ohne dass man vorhandene Daten nutzt, um zu beurteilen. Also ein konkretes Beispiel wäre zum Beispiel, dass ein Unternehmen kommt und sagt, wir brauchen Leads, also ist ja jetzt in unserem Umfeld so der klassische Fall, wir brauchen Leads, weil unser Vertrieb braucht etwas zu tun. Ich sage jetzt klassischerweise mal nicht Sales, sondern Vertrieb, weil in vielen Unternehmen, die im B2B unterwegs sind, heißt das ja auch nicht Sales, sondern da heißt es immer noch Vertrieb. Unser Vertrieb braucht was zu tun, wir müssen etwas verkaufen, wir müssen denen mehr zu tun geben, deswegen müssen wir Leads anders generieren als bisher. Wir haben 10.000 Euro, was können wir damit machen? Das ist für mich so der größte Fail, weil man da quasi sich selber von vornherein schon beschränkt und davon ausgeht, dass man einen Kanal wie LinkedIn zum Beispiel, wie eine... Es gibt diese klassischen Maschinen, diese Glücksspielmaschinen ja im Casino, wo man quasi etwas reinwirft und es kommt auch das raus.
Slotmaschinen, einarmige Banditen.
Genau. Ja, irgendwie sowas. Also, dass man das benutzen kann wie quasi eine Maschine, wo man auf einen Knopf drückt und man sagt, ich hätte gerne das und das und es kommt dann auch raus. Und das funktioniert so nicht. Also der größte Fail ist tatsächlich zu sagen, das ist meine Summe Geld und mit der möchte ich jetzt auf diesem Kanal etwas erreichen. Ich war vorher aber dort noch nicht aktiv. Das sage ich immer direkt von Anfang an. Wird so nicht funktionieren, weil die komplette Arbeit, die wir oder die ich mache, besteht ja darin, dass ich ja einen Test-and-Learn-Ansatz fahre.
Das heißt, das, was du beschreibst, wenn ich dich richtig verstehe, ist eher ein Endzustand, nicht ein Anfangszustand. Irgendwann weiß ich, was ich reingebe und was ich rauskriegen werde. Ich habe eine relativ große Transparenz darüber, was ich erwarten kann, aber nur nicht am Anfang. Und die Erwartungshaltung ist, damit schon am Anfang zu starten und das ist der Fail.
Ja, der Fail ist einfach, also vielleicht habe ich es auch zu kompliziert ausgedrückt, aber der Fail ist einfach aus dem Bauch heraus zu entscheiden, ich habe jetzt hier so und so viel Geld und mit diesem Geld möchte ich jetzt was erreichen und es soll aber direkt auch schon ein handfestes Ergebnis sein, also in Form von, weiß ich nicht, einer bestimmten Anzahl Leads, die ich dafür jetzt generieren möchte und das ist die Summe X. Also, dass man quasi das ganze Thema Lead-Generierung auf LinkedIn zum Beispiel so behandelt wie ein, ja, wie ein normales Geschäft, was über die Ladentheke geht. Ich gebe Geld und ich kriege dann das, was ich bestellt habe, dabei zurück. Und das funktioniert halt einfach so nicht, weil im Prinzip funktioniert einfach so nicht.
Okay, ich versuche es nochmal ein bisschen einzufangen. Also das, was ich da raushöre, ist auf jeden Fall das, was ich in der Praxis ja auch oft sehe, ist, dass man am Anfang einfach gar nicht weiß, was man erwarten kann. Und aber man versucht irgendwie, sich diesem Thema anzunähern. Jetzt versuchen wir vielleicht, und ich habe ja noch zwei Fragen hier auf meinem Zettel, noch wieder zurückzukommen zum Thema Tools als solche, die uns ein bisschen dabei helfen sollen, dahin zu kommen. Wenn du auf deine Karriere mal so blickst und überlegst, seit wann du welche Tools einsetzt, welches Tool fällt dir ein, was du eigentlich die ganze Zeit schon bedienst, was du aber heute völlig anders bedienst, als du es am Anfang deiner Karriere gemacht hast? Das könnt ihr nicht sehen, jetzt schaut sie mich völlig entgeistert an.
Excel. Spreadsheet.
Ja, inwiefern?
Am Anfang meiner Karriere als Social Media Manager, ich bin ja nicht als Performance Manager gestartet, sondern ich habe ja klassischerweise mal im Social Media Marketing angefangen und habe gedacht, das ist das Coolste der Welt. Am Anfang meiner Karriere stand eine riesige Excel-Liste, die mein Redaktionsplan war. Viel Grüße an der Stelle an Melanie. Die mein Redaktionsplan war.
Melanie war dein Redaktionsplan? War das der Name für dein Excel-Sheet?
Melanie war die Person, mit der ich dieses Monstrum entwickelt habe. Okay. genau. Aber da fing das Thema Tools tatsächlich schon an, weil wir damals relativ schnell schon gemerkt haben, dass dieses Excel-Sheet als Tool in der Redaktionsplanung, und jetzt sind wir einmal ganz kurz weg vom Thema Lead-Generierung und SaaS-Marketing, aber dass dieses Excel-Sheet als Tool wahnsinnig nicht agil gewesen ist und sehr fehleranfällig. Und das ist ja, glaube ich, halt so das, was man über alle Tools hinweg auch sagen kann, dass je manueller der Aufwand im Bedienen von etwas ist, und das war jetzt bei diesem Excel, diese Excel-Liste zum Beispiel in der Redaktionsplanung ja so, dass man Texte reinschreiben muss, dann kommt ein Link rein zu dem Bild, was dann zu dem jeweiligen Post gepostet wird, dann schreibt man die Uhrzeit rein, man schreibt den Kanal rein, man schreibt rein, wer ist verantwortlich, man muss es aber auch jeden Tag updaten, das heißt, wenn dann da steht in Arbeit, dann ist es rot und wenn dann da steht, wenn man den Text abgenommen hat, ein Feedback hat, dann wird es grün und dann muss man das aber da rauskopieren und dann muss man den richtigen Text rauskopieren und es läuft alles nicht automatisiert.
Und wie ist es heute?
Genau, und das funktioniert ja heute. Also wenn ich jetzt bei diesem Beispiel mal bleibe, haben wir uns sehr stark verbessert und ich glaube, der noch viel stärker ist die Zeitersparnis, die wir dadurch hatten, als wir ein Tool dafür hatten, das vieles davon automatisiert hat, wo ich quasi Text reingeschrieben habe, mit einem Ping ging das dann zu der Person, die den Text freigeben musste und mit einem Ping konnte ich dann direkt auf einen Knopf drücken und es wurde überall veröffentlicht. Und dadurch war die Fehleranfälligkeit plötzlich sehr viel geringer und auch die Zeitersparnis war sehr viel höher, weil man sehr viel weniger manuell machen musste und das Tool halt einfach viele Prozesse automatisiert hat. Und ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum wir heute so viel über Tools sprechen, weil es für uns einfach darum geht, dass wir Menschen vieles, was wir manuell machen, wir können niemals eine Fehlerquote gleich null generieren und deswegen helfen uns Tools an vielen Stellen, wo sehr viele Daten zusammenkommen, die in einer manuellen Arbeit wahrscheinlich eine hohe Fehlerquelle bedeuten würden. Zurück zu deiner Frage. Das erste Tool, was für mich wichtig war, war Excel. Das war damals diese Redaktionsplanungssheet. Heute ist es auch, nutze ich auch immer noch ein Spreadsheet, sehr, sehr exzessiv, aber halt aus einem anderen Grund. Also die meisten Prozesse meines Arbeitsalltags versuchen wir ja zu automatisieren. Genauso wie ihr ja auch. Ich nutze aber trotzdem immer noch Spreadsheets zum Beispiel, wo ich es nicht automatisiert kriege. Weil ich dafür kein Tool habe oder weil es dafür vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Tool gibt. Wahrscheinlich gibt es doch eins, aber wir nutzen einfach keins. Heute nutze ich ein Tool, das Tool Spreadsheet zum Beispiel dafür, dass ich eine sehr detaillierte Dokumentation darüber habe, was ich teste. Also wenn ich eine Kampagne schalte, dann schalte ich ja nicht einfach die Kampagne an und lasse sie dann laufen für immer, so lange, bis das Unternehmen sagt, wir wollen kein Geld mehr ausgeben, sondern Kampagnenschaltung und Optimierung heißt ja wirklich jeden Tag dran sitzen. Also und jeden Tag mir angucken, was funktioniert gut, wo sind die Zahlen gut. Jetzt nur mal von vorne auf den Kanal und auf die Kanalmetriken geblickt. Wo kostet mich der Klick so viel, wie ich das ausgeben möchte? Wo kann ich vielleicht die Geburtsstrategie anpassen? Wo treffe ich den Nerv der Zielgruppe und wo treffe ich den Nerv der Zielgruppe nicht? Und das ist ja, da beschäftige ich mich ja den ganzen Tag viele Stunden mit. Und alles, was ich da tue, ist ja ausprobieren. Also jede Änderung, die ich mache in Kampagnen, ist ja eine Hypothese. Ich sage ja, ich gehe jetzt hier mit einer anderen Geburtsstrategie rein, weil ich glaube, dass wir in dieser Zielgruppe dadurch halt einfach mehr rausholen können hinten raus. Oder ich gehe jetzt in dieser Kampagne mit dem und dem Asset, also mit dem und dem White Paper zum Beispiel oder Webinar raus, weil ich glaube, dass dieses Thema die Zielgruppe interessiert. So. Und all diese Dinge habe ich irgendwann angefangen aufzuschreiben, weil ich gemerkt habe, dass ich mit allem, was ich tue, halt Learnings generiere und diese Learnings am Ende so wichtig sind, dass ich sie aufschreiben muss und ich muss sie messen. Also ich muss mir aufschreiben, wenn ich heute für die nächsten 2 Wochen mit den und den Creatives rausgehe, beispielsweise, und dem Text, dann schreibe ich mir die Werte auf, also wie sind die Werte heute, wie viel kostet mich heute der Lead und wie viel kostet mich heute der Klick und wie viele Klicks generiere ich im Verhältnis dann auch zu wie viele Leads werden daraus und dann messe ich das Gleiche mit neuen Creatives und neuen Texten in 2 Wochen wieder und schaue mir an, hat sich da was getan, kann ich daraus jetzt ein Ergebnis ziehen. Das ist für mich das wichtigste Tool tatsächlich, weil das etwas ist, was ich nicht automatisieren kann.
Hm. Das kann ich total verstehen, weil auch wenn ich schaue, welche Tools nutze ich, welche Lösungen sind da im Einsatz, ich glaube, solange wie ich arbeite, ist Excel oder dann irgendwann auch Google Sheets oder welche anderen Sheets auch immer oder Spreadsheets man nutzt, der stetige Begleiter, und das weiß ich gerade auch in der Start- und in der SaaS-Welt, wirst du nicht ans Ziel kommen, wenn du noch nicht dieses Tool natürlich auch vernünftig einsetzt. Ich glaube, es ist trotzdem etwas, was man mit zunehmenden Reifegrad versucht eher einzudämmen, weil es natürlich am Anfang etwas ist, was immer verfügbar ist und die Antwort auf fast alles ist, komm, wir machen mal schnell hier ein Sheet, mal ein Spreadsheet. Und dann wird es ja auch relativ schnell relativ unübersichtlich. Ich komme mal zu meiner letzten Frage und wir versuchen jetzt mal, oder ich versuche mal Excel oder auch Sheets mal auszuklammern, wenn du jemandem empfehlen würdest, einem jungen Performance-Marketer am Anfang seiner Karriere, hier hast du 1.000 Euro, buch dir eine Fortbildung und ich würde dir raten, Kompetenz im technischen Bereich X aufzubauen. Und X sei jetzt mal eine Fortbildung für ein Tool. Welches wäre das?
Ganz schwierige Frage, weil kommt ja noch, wo arbeitet denn der Junior Performance Manager, in welchem Bereich?
Der weiß das noch nicht, der kommt ja gerade von der Uni und muss sich jetzt sozusagen überlegen, wo er anfängt und möchte sich jetzt gerne ein technisches Skillset aufbauen, was er in seinen Lebenslauf schreiben kann, was er am besten aber auch noch wirklich richtig gut nutzen kann nachher.
Da würde ich ihm wahrscheinlich sagen, klick mal rein im Social Marketing Nerds Podcast, da hörst du erstmal alles, was du wissen musst.
Das ist Schleichwerbung.
So, und danach würde ich wahrscheinlich sagen, ja, kommt jetzt ein bisschen drauf an, was wir da machen. Will er E-Commerce machen oder will er Lead-Generierung machen? Das Skillset oder das Toolset, was er braucht, unterscheidet sich da nämlich sehr stark.
Das weiß er ja immer noch nicht. Das ist ja das Problem.
Ja,
wir bleiben mal in unserem Kontext. Wir machen ja, ich sag mal im weitesten Sinne hier einen Podcast für das Thema Go-to-Market-Organisation. Wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen was über B2B und SaaS lernen. Das ist das, wo wir uns ja beide auch relativ viel aufhalten. Von daher würde ich es mal dahin konkretisieren. Wenn ich da als Performance-Marketer rein will, das heißt, ich möchte gerne Leads generieren für B2B-Organisationen, für eine Vertriebstruppe wie zum Beispiel, die bei uns auch sitzt, also SDRs, AEs, also möchte gerne sozusagen etwas lernen, wie ich da mich behaupten kann auf der Performance-Marketing-Ecke. Was braucht man da außer Excel?
Ja, da würde ich sagen, beschäftige dich erstmal sehr intensiv mit LinkedIn wahrscheinlich, weil ich immer noch glaube, dass für einen Performance-Marketing-Manager oder eine Performance-Marketing-Managerin in diesem Umfeld das Thema LinkedIn eins ist, an dem man gar nicht mehr vorbeikommt. Und wahrscheinlich auch im Vergleich zu allen anderen Plattformen, Facebook und Xing, die man nutzen könnte, oder auch Twitter zum Beispiel, das komplexeste. Das heißt, ich würde sagen, buch dir eine Fortbildung bei den Nerds oder bei jemand anderem deiner Wahl, wo du das Thema LinkedIn von A bis Z einmal komplett durchspielen kannst, sodass du es komplett verstanden hast. Welche Möglichkeiten habe ich? Wie funktionieren Kampagnen, wie funktionieren die einzelnen Formate und was machen andere Firmen jetzt schon richtig? Also das würde ich wahrscheinlich empfehlen, als erstes zu machen, wenn man noch gar keine Ahnung von der Materie hat und komplett neu reinkommt. Wenn man dann schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat und weiß, wie die Plattform funktioniert, dann würde ich wahrscheinlich sagen, geh den nächsten Schritt und beschäftige dich ein wenig mit dem Thema Automation, Marketing, Automationsprozesse. Also das ist ja im Prinzip das, was hinter LinkedIn kommt. Also wenn man sich jetzt Performance Marketing, sagen wir mal so, als Spielfeld vorstellt, wie bei Monopoly oder Mensch, ärgere dich nicht, und jeder Schritt weiter ist quasi einen Schritt tiefer in die Materie rein, dann wäre der erste Schritt ja, die Plattformen kennenzulernen. Neben LinkedIn wären das ja, wie gesagt, Xing oder Facebook. Danach den Schritt zu gehen, zu sagen, ich lerne jetzt etwas darüber, was nach der Lead-Generierung kommt. Also ich sammle ja Leads ein über verschiedene Kampagnen, aber was passiert dann mit den Leads? Das nennt man dann Marketing-Automation, was danach kommt im besten Fall. Also gehen E-Mails raus an diese Leads, werden diese Leads in irgendeiner Form mit weiteren Informationen qualifiziert? Was passiert in dem Moment, in dem so ein Kontakt ein Formular ausfüllt, nachdem er auf meine Anzeige geklickt hat? Welche Informationen bekommt er dann? Bekommt er überhaupt Informationen? Hat mein Unternehmen vielleicht gar kein CRM? Das gibt es nämlich tatsächlich auch. Und lädt sich die Leads einfach als CSV-Datei aus LinkedIn runter und lädt sie dann quasi in einem anderen Tool wieder hoch, um dann einen E-Mail-Prozess zu starten. Also all diese Möglichkeiten würde ich dann empfehlen, sich anzugucken.
Mhm. Danke, das waren 5 Fragen. An Maren. Vielleicht können wir da nochmal in Zukunft irgendwie einen Jingle zu machen. 5 Fragen an Maren, finde ich gut. Das ist vielleicht ein Recurring-Thema. Danke, dass du das mitgemacht hast, dass du da so ausführlich geantwortet hast. Und ich finde, man hat gemerkt, so sehr, wie du dich am Anfang schwer mit dem Thema getan hast, es fällt dir doch sehr, sehr viel ein, was aus deiner Praxis ist, was irgendwie relevant ist. Und wenn ich jetzt mal deine Metapher aufgreife, die du gerade benutzt hast mit Monopoly, dann scheint es so zu sein, man muss erstmal aus Marketing-Sicht in die Kanäle reinkommen. Das scheint so Straßen kaufen bei Monopoly. Dann, ich sag mal, das richtige Tooling im Sinne von Marketing-Automation, das heißt, wie bearbeite ich dann das, was ich dort generiere, scheint Häuser zu kaufen. Jetzt wissen wir alle, so richtig erfolgreich sind wir bei Monopoly nur, wenn wir Hotels bauen können. Und das ist das, was ich vielleicht jetzt am Ende des Fragenblocks, aber auch so vielleicht zum Eingang unseres nächsten Teils mit dir nochmal besprechen wollen würde, wäre, und da ist dann meine Praxis ja auch sehr, sehr intensiv meistens mit beschäftigt, das Thema CRM. Ich glaube, wenn man kein vernünftiges CRM hat, wird man zumindest an der Schnittstelle wiederum in meinen Bereich, also in dem Bereich Sales, sehr große Schwierigkeiten und auch Schiffbruch erleiden, wenn man das Thema CRM nicht irgendwie im Griff hat. Und auf jeden Fall kann man im Monopoly-Beispiel bleibend keine Häuser bauen, wenn ich nicht weiß, wie ich das Ganze administriere, also auch so verwalte, dass ich einen Bereich habe im Unternehmen, wo ich die Wahrheit liegen habe für alle Bereiche. Also zumindest mal für Marketing und Sales. Und das ist ja dann doch oft das CRM. Da finden sich die verschiedensten Tools, die dort genutzt werden. In der Tat auch. Gibt es hier was von Microsoft? Da gibt es Tools, die eher im Startup-Bereich en vogue sind, wie vielleicht Pipedrive oder HubSpot hat auch ein CRM. Und dann gibt es natürlich das Ding, was jeder kennt, und wo die Kollegen sich schon große Hochhäuser mitgebaut haben mit dem Erfolg dieses Dings, das ist Salesforce. Wie sind so eure Erfahrungen mit CRM-Systemen? Wie oft seht ihr das, dass das gut funktioniert? Wie oft seht ihr, dass das nicht gut funktioniert? Dass man in so einem Tool zumindest die Dokumentation hinbekommt, was macht ihr auf der Marketingseite und was passiert im Sales damit?
Also du hast gerade ja einen Begriff gesagt, den finde ich da relativ wichtig, und zwar hast du gesagt Source of Truth. Was ich festgestellt habe, ist, dass gerade in der Zusammenarbeit zwischen Sales und Marketing, egal wie gut und egal wie schlecht sie ist und egal wie gut oder schlecht die Kommunikation zwischen beiden Teams ist, braucht man diese Source of Truth zwischendrin, weil ich habe das schon ganz oft erlebt, dass man kann gute, wahnsinnig gute LinkedIn-Kampagnen schalten und ich weiß von, wenn ich von außen drauf gucke, die Zahlen sehen super aus, der Preis pro Lead ist genial, die Kampagne läuft, ich habe eine gute Klickrate, so, es sieht einfach alles gut aus, und wenn ich mir die Leads per CSV-Datei runterlade und mir angucke, was sind denn das für Leads, die wir da generieren zum Beispiel, sehe ich, ach guck mal, wir treffen genau die richtige Person an, ne? Das kann ich da alles irgendwie von vorne beurteilen und denke mir, wow, geil, läuft richtig gut, und dann kommt irgendwann Sales um die Ecke und sagt so, nee, sorry, aber das ist alles scheiße, weil mit all denen können wir nicht arbeiten, die Qualität der Kontakte, die ihr hier generiert, ist nicht gut, da fehlt uns immer irgendwie eine Information, die haben nie eine Telefonnummer dabei, oder auch die sind alle irgendwie nicht ready, mit uns zu sprechen. Das erlebe ich, wie gesagt, relativ häufig, dass das passiert. Aber ich habe mittlerweile gelernt, dass es da ja eine Methode gibt, rauszufinden, ob das auch wirklich stimmt. Und da kommt halt dieses Thema CRM dann ins Spiel und Source of Truth, weil ich denke, dass dieses Feedback von Sales ja auf jeden Fall wichtig ist, weil das brauche ich, um beurteilen zu können, ob ich das Geld auf den Kanälen richtig ausgebe. Aber das Feedback muss für mich in Zahlen belegt sein. Ich glaube, kein Feedback mehr, was ohne Zahlen daherkommt. Und diese Zahlen bekommt man halt einfach aus dem CRM. Das heißt, ich kann mir bis zu einem bestimmten Step ja auf HubSpot sehr gut und sehr transparent anschauen, was passiert mit den Leads, die ich hier generiere, und in welche Stages wandern die weiter. Das heißt, ich kann ja sehr gut sehen auf Kampagnenebene und mittlerweile ja sogar auf Kampagnengruppen bzw. Zielgruppenebene, wo kommen Leads her, die sich in SALs verwandeln und am Ende in SAOs verwandeln und vielleicht sogar dann zu einem Deal werden. Und deswegen stimme ich dir zu, dieses Toolset CRM brauchst du definitiv, wenn du skalieren möchtest und das Thema Lead-Generierung professionell gestalten möchtest. Wir brauchen es aber vor allem als eine Source of Truth. Also wir brauchen dieses eine Tool, was uns allen Daten zur Verfügung stellt, auf die wir drauf gucken können und die stimmen. Weil mit einem Bauchgefühl können wir nicht mehr arbeiten in dem Moment, wo es darum geht, halt eine Pipeline füllen zu müssen.
Ich greife jetzt mal ein paar Sachen auf, die du gesagt hast, weil unterschreiben würde ich das auf jeden Fall. Aber nur für unsere Hörer, vielleicht auch die, die nicht jeden Tag damit zu tun haben. Wir haben ein paar Fachworte gerade benutzt. Das eine ist das Source of Truth oder auch Single Source of Truth. Da geht es letztendlich darum, dass wir auf einen Datensatz schauen, und zwar von allen Seiten, und nicht jeder sozusagen sein eigenes Spreadsheet oder seine eigene Wahrheit mit in den Termin nimmt und sich dann sozusagen die Dinge dann aber dann doch sehr unterscheiden.
Oder sein eigenes Bauchgefühl.
Genau, aber Single Source of Truth meint eigentlich sozusagen, wir schauen alle auf das Gleiche, auf einen Datensatz, der sozusagen von allen Seiten genutzt wird und wo es dann auch keine Interpretationsunterschiede mehr gibt. Dann hast du noch zwei, drei Three-Letter-Acronyms, wie wir es schon mal sozusagen an anderer Stelle benutzt haben, nämlich SAL und SAO. Da geht es letztendlich um Sales Accepted Lead und Sales Accepted Opportunity. Das heißt letztendlich Leads, die wir am Anfang generieren, qualifizieren sich entlang der Qualifizierungsstrecke, kann man sagen. Also je weiter es zum Abschluss geht, wird es immer konkreter. Und da gibt es natürlich verschiedene Punkte, die ich messen kann, die einen verschiedenen Qualifizierungsgrad haben. Und eine Sales Accepted Opportunity ist zum Beispiel letztendlich, der Name sagt es, vom Vertrieb bearbeitete Opportunity, also eine Gelegenheit, die man mit einem Unternehmen generiert hat, wo es um einen Abschluss ganz konkret geht, wo schon konkrete Dinge über die Zusammenarbeit ausgetauscht worden sind. Man hat mal ein Angebot gestellt über die Zusammenarbeit, man hat irgendein Tool, was man dort verkaufen möchte oder eine Leistung, und dementsprechend spricht man da auch vom kurz vor Abschluss stehenden Geschäft oder halt eben der SAO. Das nur kurz zum Beleuchten der Three-Letter-Acronyms, die wir gerade noch benutzt haben. Jetzt würde ich das auch von meiner Seite noch mal kurz aufnehmen wollen, weil auch da ist es an der Stelle immer die Frage, was nutzt man da und wie kriegt man das denn hin? Du hast gesagt, in deiner Praxis kennst du das, dass es oft auch schief läuft, das kenne ich auch. Was wäre denn so ein gutes Tool-Setting oder wo du sagen würdest, gehen wir mal so in den vielleicht die verschiedenen Reifegrade von Unternehmen ein, vielleicht so verglichen das Early-Stage-Startup, was vielleicht gerade mit 20, 30 Mitarbeitern losgelaufen ist, verglichen zum 200, 300-Mann-Unternehmen, was vielleicht schon ein bisschen gestandener ist. So, wie kriegt man das hin? Was ist der beste Single-Point oder Single Source of Truth am Anfang, um Sales und Marketing zusammenzukriegen, dass die auf das Gleiche schauen, vielleicht wenn die Teams noch ein bisschen kleiner sind? Und was ist das, wenn ich ein bisschen größer geworden bin?
Also ich würde sagen, wenn ich ein bisschen kleiner bin und gerade anfange und dieses ganze Thema Inbound Marketing in, so heißt ja dieser Marketingbereich klassischerweise im B2B und SaaS-Umfeld, wenn ich so ein Inbound Marketing-Team gerade aufbaue, dann würde ich an der Stelle sagen, versucht erstmal euch mit HubSpot anzufreunden und das Thema HubSpot durchzuspielen. Weil das, glaube ich, ein ganz gutes Einsteigertool ist, ein gutes Anfängertool ist, um erstmal die erste Source of Truth zu generieren. Das bedeutet, HubSpot als CRM ist ja gerne auch irgendwie mal beschrieben als so die eierlegende Wollmilchsau, die alles kann. Ich kann damit im Prinzip ja meine Leads wie in einem klassischen CRM-System kategorisieren und managen. Ich kann aber auch Marketing-Automation darüber betreiben. Ich kann meine ganzen Google- und Push-Marketing, also Facebook, LinkedIn, Xing, whatever, Kampagnen darüber integrieren. Leads laufen automatisch ein und ich kann sehr gut halt so diese Lebensdauer von einem Lead abbilden und habe im Marketing auch noch diesen enormen Vorteil, dass ich mir auf Lead-Ebene, also auf Kontaktebene, sehr gut angucken kann, wie ist denn so die Customer Journey, wo wird geklickt, welche Beiträge gucken sich die Kontakte an. Also habe eine sehr guten Überblick über die komplette Journey von so einem User. Und damit habe ich dann schon mal ein Tool, was wahnsinnig viele Daten hat und womit man, denke ich, vielleicht musst du sagen, wie du es aus Sales ich siehst, aber sehr gut starten kann, denn HubSpot ist nicht nur, wie oft fälschlicherweise angenommen wird, ein Marketing-Tool. Ich glaube auch, dass Unternehmen, wenn die Sales-Unit noch relativ klein ist, sehr gut mit dem Tool starten können, denn ein Unternehmen muss ja erstmal lernen. Es muss lernen, Daten zu verarbeiten und es muss lernen, Daten zu lesen. Und ich glaube, dass HubSpot da eigentlich ein ganz gutes Tool ist, um das zu lernen. Das heißt, erstmal überhaupt zu verstehen, was sind denn das für Daten, die wir brauchen, und dann zu verstehen, wie lesen wir diese Daten, wie geben wir diese Daten zum Beispiel an Sales weiter. Sales muss lernen, die Daten aus Marketing zu verstehen, muss auch lernen, die Aktivitäten von Marketing auf Grundlage bestimmter Metriken zu bewerten. Genauso muss Marketing lernen zu verstehen, was ist denn eigentlich für Sales wichtig, und ich glaube, dass das halt über so ein HubSpot CRM sehr gut abdeckbar. Ich glaube...
Stimmt, also by the way, weil du gefragt hast, würde ich auch so sehen, ja. Ich bin kein... Also an alle HubSpot-Freunde da draußen, jetzt mache ich mich unbeliebt. Ich bin in der Tat kein großer HubSpot-Freund, weil ich das CRM aus Sales-Sicht relativ unübersichtlich finde. Ist aber eine persönliche Gusto. Wahrscheinlich gibt es da so Communities wie Android und Apple irgendwie bei Handys und an anderen Stellen auch. Ich habe flapsig gesagt, wenn ich HubSpot nochmal CRM sitzen will, springe ich in rein. Wir wohnen in Köln, ne? Ist nicht besonders gesund, da reinzuspringen. Von daher, ich bin kein großer Freund, aber ich würde dir auf jeden Fall trotzdem zu Recht geben, dass gerade in kleineren Organisationen HubSpot das CRM gut funktioniert. Wahrscheinlich sogar noch besser als Pipedrive, weil Pipedrive ist im Sales was du häufig findest, also gerade auch so im Startup-Bereich, was auch viel kann, was dir viel sagen kann, aber es ist eher auf diesen Sales-Case ausgerichtet und im Marketing eher unüblich. Von daher, da hat HubSpot auf jeden Fall noch einige Vorteile, weil es eben zumindest einen Schritt weiter geht Richtung, okay, hier Sales, habt ihr auch was, womit ihr mal eine Opportunity anlegen könnt, wo ihr einen Wert dazu packen könnt und so weiter und wo ihr ein paar Notizen hinterlegen könnt. Also das funktioniert da auch schon ganz gut und ich weiß, ich trete gerade ganz vielen Leuten auf den Fuß, weil ich weiß, dass HubSpot CRM ist auch super für Sales. Ich finde es nur einfach nicht so gut und könnte da jetzt wahrscheinlich auch eine eigene Sendung ausmachen, warum nicht. Aber gehen wir auf den anderen Case vielleicht mal, so den vielleicht etwas größeren im SaaS-Bereich. Ist, ich sag mal, ein 200-300-Mann-Unternehmen ja schon durchaus was eine gewisse Marktreife erzielt hat, wo meistens VCs mit dabei sind, wo also Venture-Capital-Unternehmen, wo verschiedenste Stakeholder irgendwie Interesse haben an allen möglichen Daten. Wie siehst du es da?
Wie sehe ich es da und wie habe ich es erlebt, ist ja auch die Frage, ne? Also ich erlebe das immer wieder, dass ab einer bestimmten Größe und ab einem bestimmten Skalierungsgrad eines Unternehmens HubSpot nicht mehr ausreicht. Du hast schon gesagt, das ist nicht das übersichtlichste Tool. Es ist wahnsinnig kompliziert, in HubSpot am Ende die Sales-Prozesse komplexer abzudecken und dann vor allem auch zu kombinieren mit, sagen wir mal, relativ komplexen Pipeline-Berechnungen. Dann hast du eventuell auch noch den Case, dass du verschiedene Märkte erschließen musst, also nicht mehr nur einen, sondern halt mehrere verschiedene Märkte. Dann musst du attribuieren über die verschiedenen Märkte, dann musst du automatisieren in verschiedene Märkte rein. Das heißt, werden die Prozesse immer komplexer und auch die Menge der Leads, die du generierst und aber auch rumliegen hast, auch die wird immer größer und die Menge der Daten wird immer mehr. Und an der Stelle muss ich tatsächlich sagen, finde ich es sehr praktisch, die Kombination von HubSpot und Salesforce zu nutzen, weil Salesforce am Ende halt die, sagen wir mal, Geschäftszahlen und Geschäftsprozesse, um es mal auf Deutsch zu sagen, dann sehr viel detaillierter abbilden kann und auch einfach viel bessere Möglichkeiten der Auswertung bietet. Ich selber komme jetzt aus dem, wenn ich jetzt mal, also die vielen Jahre zurück denke, wo ich beruflich herkomme, komme ich ja eigentlich eher aus dem redaktionellen Bereich. Das heißt, ich hatte ganz lange gar nichts mit Zahlen zu tun und ich hatte das erste Mal, als ich mit Salesforce zu tun hatte, wahnsinnig viel Respekt vor diesem Tool, weil Salesforce war für mich immer ein Tool für Vertriebler und für Menschen, die sehr gut mit Zahlen umgehen können und das habe ich in meinem Kopf immer für mich quasi ausgeschlossen, weil ich dachte, das ist viel zu kompliziert. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich nach HubSpot Salesforce sehr schätzen gelernt habe, weil Salesforce mir einfach auch als Performance Manager hilft, sehr viel granularer auswerten zu können, wie erfolgreich ist eigentlich das, was ich mache. Also am Ende hilft mir Salesforce sehr viel detaillierter aufzuschlüsseln, wie viel ROI generiere ich eigentlich, also wie viel Return of Invest, also wie viel bringe ich eigentlich ins Unternehmen mit ein durch meine Kampagnen, wie viel kommt aus den Kampagnen raus, also beispielsweise wie viele Deals generiere ich und wie viel Anteil an der Pipeline habe ich damit, das kann ich über Salesforce sehr viel granularer abdecken und was ich selber daran sehr, sehr liebe, ist, wenn man sich intensiv damit beschäftigt und auch mit den Daten, die man in Salesforce einbringen und auch auswerten kann, dann kann ich tatsächlich als Performance Manager letztlich bis runter auf die einzelne Anzeige auswerten, wie erfolgreich ist das eigentlich, was ich tue. Das heißt, ich kann am Ende sagen, dieses White Paper hier bringt uns sehr viel mehr Pipeline als dieses und ich muss am Ende keine Marketingprozesse mehr auf Grundlage von Bauchgefühl treffen, sondern ich habe, kann das also bis ins Letzte runter reporten und da ist HubSpot an seiner Grenze, also das schafft HubSpot nicht, diese Prozesse über all diese Daten hinweg abzubilden. Also HubSpot scheitert ja leider oft schon daran, dass es ein sehr starres Attributionsmodell hat im Prinzip und dass man sich halt überlegen muss, auf welcher Datenbasis bewerte ich meine Kontakte eigentlich auf First Touch oder auf Last Touch und dann streitet sich Sales und Marketing darum, wem wird eigentlich der Deal am Ende zugeordnet, weil ein Deal im SaaS-Bereich, der beschäftigt, also geht, wird ja nicht von einer Person geschlossen am Ende des Tages, sondern im besten Fall arbeiten wir ja so zusammen, dass wir viele verschiedene Menschen im Unternehmen erreichen und dann haben wir sehr viele First Touches und Last Touches und die müssen wir alle miteinander matchen und wir müssen dann überall, wir müssen irgendwie zusammenkriegen, wo kommt der Deal denn jetzt letztlich her? Kommt der wirklich aus Outbound, weil ein cleverer BDAler da irgendwie das Intro gemacht hat, oder kommt er halt aus LinkedIn, weil dann der am Ende Entscheider über LinkedIn gekommen ist. Das heißt, also ihr merkt es schon, diese ganzen Prozesse sind irgendwann in HubSpot an ihre Grenzen gestoßen, in meiner Erfahrung. Und da macht es dann Sinn, Salesforce zusätzlich mit zu integrieren, um da dann eine viel, viel bessere und granularere Source of Truth zu bauen.
Also wir lernen, es ist oft, wie man an vielen Stellen Beziehungsstatus sieht, es ist kompliziert. Das ist es leider auch, aber wenn ich es versuchen würde zu simplifizieren, weil oft, also mir geht es ganz oft darum, wie ist man pragmatisch und wie kriegt man trotzdem die Arbeit getan. Wenn ich da eine Empfehlung aussprechen wollen würde, in diesem komplexen Sachverhalt, also ab wann setze ich welches Tool für was ein? Wann lohnt sich für mich Pipedrive? Sollte ich HubSpot dazu holen? Wann lohnt sich Salesforce? Ist hier Dynamics noch irgendwie gut? Gibt es noch ein anderes Tool? Wie sieht eigentlich so eine Tool-Landschaft aus? Kann ich nur herzhaft und wirklich sehr, sehr positiv dazu anraten, holt euch Hilfe. Und dabei meine ich wirklich beide Fälle, auch wenn ihr ein kleines Startup seid und ihr gerade euch damit auseinandersetzt, welche Tool-Landschaft baue ich mir hier auf. Auch da schon, macht euch Gedanken darüber, welches Ding mit wem zusammenarbeiten soll. Im Zweifel holt euch auch wirklich Implementierungshilfe, auch wenn es weh tut, auch wenn sozusagen die Implementierungsaufwendungen Geld kosten. Ihr glaubt nicht, wie sehr ihr das zurückbezahlt bekommt, wenn ihr die Infrastruktur einmal sauber aufsetzt. Und die größten Fails, die ich erlebt habe, sind meistens daraus erwachsen, dass man sich irgendwie was zusammengefrickelt hat. Dann ist man losgelegt und hat im Zweifel Erfolg damit gesammelt und hat ein paar Kunden abgeschlossen, ist losgelaufen und irgendwann versteht keiner mehr, was man da eigentlich macht, weil es immer komplexer geworden ist und die Struktur, die man am Anfang gebaut hat, es nicht hergegeben hat. Also von daher, Operations ist was man nicht früh genug hinzuziehen kann, manchmal auch extern, Leute, die sich einfach mit Tools und Daten auskennen, dazu zu holen und sagen, wie soll man es machen und da auch wirklich sich Hilfe zu holen. Jetzt kommen wir, glaube ich, so langsam zum Ende, glaube ich, dieses Sachverhalts.
Ja, ich also muss an der Stelle tatsächlich sagen, ich würde wahrscheinlich sagen, holt euch eher früher Hilfe als später, ja. Weil ich habe selber erlebt, wie beschissen zeitaufwendig das sein kann, wenn man all diese Daten erst im Nachhinein bereinigt. Also wenn man schon seit ein paar Jahren aktiv ist und Marketing seit ein paar Jahren macht und Leads generiert seit einiger Zeit. Also an der Stelle fängt es ja tatsächlich erstmal beim Marketing an, weil Marketing holt halt, also erstmal im besten Fall eine relativ große Menge an Leads rein. Und je länger diese Daten unvorbereitet und nicht strukturiert in ein CRM einlaufen, desto anstrengender wird es, später Daten zu bereinigen und desto größer wird die Menge der Daten, die halt unbereinigt im System rumliegen. Und nicht bereinigte Daten bedingen immer, dass man am Ende zu einem Dashboard sagen muss, ja, aber, das bildet jetzt nur seit so und so ab und ja, aber, das ist aber, also wenn du dann die Kampagne sehen willst, musst du dann doch nochmal ins andere Dashboard gucken. Das heißt, je länger man Daten nicht akkurat einlaufen lässt ins eigene System, was auch immer man nutzt, desto größer wird der Scheißhaufen am Ende. Muss ich jetzt mal ehrlich so sagen.
Wir werden vulgär.
Und das ist wirklich, also ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so kritisch ich Daten gegenüber früher gewesen bin, desto penibler ist oder desto wichtiger ist mir das. Ich bin selber wahrscheinlich auch oft nicht penibel, weil ich sehr schlecht darin bin, Tracking-Prozesse sehr sauber aufzusetzen. Dafür bin ich oft einfach dann auch zu unaufmerksam. Aber ich schätze saubere Daten, weil saubere Daten geben uns da halt einfach mehr Sicherheit. Und deswegen holt euch frühestmöglich Hilfe. Sobald ihr anfangt, verschiedene Marketingaktivitäten beispielsweise skalieren zu wollen, holt euch relativ schnell Hilfe dabei, so ein CRM zum Beispiel wie HubSpot aufzusetzen und fragt Menschen, die das schon mal gemacht haben, auf was ihr achten müsst, beziehungsweise ja, wie ihr Daten aufbereiten müsst.
Jetzt haben wir gelernt, wenn ihr Maren einen Gefallen tun wollt, schickt ihr eine Tasse drauf mit dem Spruch drauf, ich schätze saubere Daten. Das ist auf jeden Fall was, was ich auch unterschreiben würde. Vielleicht, wie gesagt, ich glaube, wir kommen ein bisschen zum Ende. Was ich gerne noch machen würde am Ende ist, ich glaube, wir könnten noch einen eigenen Ratgeber rausgeben. Ist es Pipedrive, ist es Salesforce, ist es HubSpot, ist es was auch immer, an welcher Stelle, ist es Excel? Ich glaube, da könnte man wirklich endlos drüber sprechen. Was ich vielleicht noch gerne machen würde, ist, so vielleicht am Ende jeder nochmal einmal sagen würde, was ist das Tool des Herzens? Also was ist das so abseits dieser Tools, was erleichtert uns noch die Arbeit? Mir würden jetzt viele einfallen für Sales, Clary braucht man zum Forecasten, wenn es um Video-Demos geht, nutzt du Zoom oder Demo-Desk was weiß ich, wenn man welche Video-Demos machen will oder Slips, kann man Vidyard verschicken, Gong.io, es gibt 1000 Tools, die man nutzen kann, aber wenn ich ein Tool meiner Sales-Mannschaft wegnehmen würde, dann wüsste ich, die ständen sofort mit Fackeln und Mistgabeln bei uns im Hof. Und das ist das, was wir einsetzen, das kleine Tool Nicebridge von dem Kölner Startup Nicebridge, was wir dort nutzen, wo ich mir aus meiner Sales-Truppe anhören muss, so, damit arbeite ich am liebsten und nehme mir das nicht weg, weil damit weiß ich genau, was meine Leute, was meine Kunden denken und wie ich denen Informationen zur Verfügung stellen kann. Also an der Stelle ein kleiner Hinweis, schaut es euch mal an. Das für jede Sales-Mannschaft ist auf jeden Fall ein Mehrwert, ist ein kleines Tool, was wirklich viel Mehrwert liefern kann. Man liefert personalisierte Landingpages aus, die man tracken kann und wo man dann sehen kann, welcher Kunde hat wirklich mein Angebot angeschaut, wer hat sich wirklich mit den Dingen beschäftigt, die ich geschickt habe. Auf jeden Fall ein smartes kleines Tool, was man nutzen kann. Wäre mein Tool des Herzens, was wäre deins?
Schwierige Frage, ehrlich gesagt, weil...
Mache ich heute den ganzen Tag nur, ich stelle
ja,
nur schwierige
Fragen. Ja, ist wirklich
Fragen.
Anstrengend.
Ja, tut mir leid.
Wirklich wild. Es ist halt so wie Marketing und Sales. Wenn sie sich nicht verstehen, dann stellen die halt Fragen, die schwierig sind. Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, fällt mir schwer, auch hier zu sagen, wird wahrscheinlich auch wieder eine längere Antwort, weil...
Der Politiker sagt, in 3 Sätzen bitte.
In 3 Sätzen, ja. Ich würde gerne ein Automatisierungstool nennen. Es gibt halt leider für LinkedIn wenig Automatisierungstool. Da streikt immer noch so ein bisschen, glaube ich, die API und auch die Auswahl der Möglichkeiten, die es gibt. Deswegen kann ich an der Stelle nur ein Tool sagen, was ich jetzt aktuell noch nicht so stark nutze, aber hoffentlich in Zukunft häufiger nutzen werde, weil es mir Möglichkeiten irgendwann gibt der Automatisierung für LinkedIn. Und das ist das Tool Kitchen.io, beziehungsweise ich glaube, mittlerweile heißt es Kitchenware.io. Schaut euch gerne mal auf LinkedIn die Brüder Martin und Simon Kreinbaum an. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. Aber
Sonst sagen wir das in den Shownotes nochmal.
Das verlinke ich das gerne nochmal in den Shownotes. Die arbeiten grundsätzlich mit ihrem Tool daran, vieles zu automatisieren. Gerade im Bereich Facebook sind sie da schon sehr, sehr gut mit dabei. Entwickeln jetzt aber auch so die ersten Automatisierungsmöglichkeiten für LinkedIn. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das wird wahrscheinlich für mich so ein kleiner Gamechanger werden, weil das vorne raus sehr viel manuelle Arbeit erleichtern können wird, wenn es so läuft, wie wir uns das vorstellen. Das ist vielleicht ein kleiner Ausblick auf irgendwann mal. Und was dann bedeuten wird, dass ich weniger Zeit mit Kampagnensteuerung verbringe und vielleicht im besten Fall mehr Zeit, damit andere Daten hinten raus noch besserer und sauberer auszuarbeiten. Genau.
Super. Also wie gesagt, es sei vielleicht an der Stelle nochmal erwähnt, die, die uns kennen, wissen das aber auch, das ist hier keine Werbeveranstaltung, wir versuchen hier nicht irgendwelche Companies irgendwie zu pushen oder kriegen hier keine, was weiß ich, irgendwie Kickbacks oder ähnliches, weil wir hier irgendwen auf den Schirm haben. Leider. Vielleicht würden wir das gerne mal machen, irgendwann machen wir aber noch nicht. Von daher, genau, ist das hier einfach unsere ungefilterte Sichtweise, wie wir unsere Arbeit machen. Hat mir Spaß gemacht heute, obwohl wir uns ein bisschen schwer getan haben, ein bisschen Einstieg zu finden, fand ich, das war eine ganz launige Runde. Danke dir, Maren, zum Austausch. War viel dabei. Wir haben gelernt, Excel ist wichtig. Über HubSpot sollte man sich mal genauer angucken, gerade Early Stage. An Salesforce kommt man nicht vorbei. Und es gibt noch ein paar gute Tools, die man drumherum nutzen sollte. Und letztendlich geht es aber auch immer um Menschen, die sich die Dinge anschauen und am besten gut kommunikativ zusammen nutzen.
Jetzt haben wir überhaupt gar nicht über den Sales Navigator gesprochen. Fällt mir gerade ein, weil das ist ja immer so klassischerweise die Frage, die irgendwann kommt. Aber brauchen wir denn auch den Sales Navigator? Ja, das müssen wir vielleicht das nächste Mal machen, genau. Da war heute schon genug Input dabei, denke ich. Vielleicht machen wir nochmal dieselbe Folge und betrachten wir dann nochmal so ein ganz bisschen stärker aus der Sales-Seite. Aber nicht heute. Für heute sind wir durch. Ich sage auch Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss.